Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ihr uns als Predigttext mitgebracht habt, kommt aus dem Alten Testament. Es ist der Psalm 30. Wir wollen da hören auf die Verse 1 bis 13. Ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt, du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenlang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen und des Morgens ist Freude. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich, was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese 13 Verse aus dem Alten Testament, die du uns schenkst als Predigttext heute Morgen. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse, dass du uns leitest, dass du zu uns sprichst. Dieses Wunder, dieses gigantische Geschehen, dass wir deine Stimme vernehmen dürfen in einer Predigt, Herr, das wird nur dann gelingen, wenn du uns Segen schenkst. Und so wollen wir auch heute Morgen bitten für diese Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der nächsten Woche ist Tag der deutschen Einheit. Und da werden Politiker, ob im Bund oder im Land, salbungsvolle Worte finden über Grundsätzliches, was die Demokratie ausmacht. Also da wird nicht darüber gesprochen werden, dass im Bundestag ein paar neue Bilder aufzuhängen sind oder dass, was weiß ich, bei der Bahn so viel Verspätung ist, so Dinge, die zwar auch Bedeutung haben, aber jetzt nicht wirklich wichtig sind, sondern am Tag der deutschen Einheit, da wird es dann gehen um so wirklich wichtige Dinge für die Demokratie, für unser Volk. Das werden Sie in einigen Tagen sehen. Warum sage ich das? Weil hier in unserem Psalm geht es genau um so einen wichtigen Moment. Das ist nicht irgendwas, für das David diesen Psalm geschrieben hat, sondern es geht um die Einweihung des Tempels. Den Ort, wo die Gegenwart Gottes sein sollte. Und wenn dieser Tempel eingeweiht werden sollte, er hatte gerade, als er den schreibt, diesen Psalm, den Tempelplatz gefunden, da schreibt er ein Lied, das zu diesem Zeitpunkt gesungen werden soll. Das heißt, wenn die Leute da anfangen mit den Opfern, mit dem Gottesdienst, dann sollte ihnen das vor Augen stehen. Das sei ganz, ganz wichtig. Nämlich, wie Gott hilft. Das war dem König David so wichtig, dass das an diesem zentralen Tag dann zu Gehör gebracht wurde, dem Volk, dass der Herr hilft, dass er heraushilft. Nicht über irgendwelche anderen Dinge, die gemacht worden sind im Volk Israel. Nein, die Hilfe des Herrn sollte an diesem Tag zentral sein. Und immer wieder bei der Einweihung des Tempels, auch der geschändet wurde, dann später wurde das immer wieder gelesen, dass den Leuten das immer wieder vor Augen stand, die Hilfe des Herrn. Und darum soll es eben auch jetzt in dieser Predigt geben, so habe ich sie überschrieben, von der Hilfe des Herrn. Denn das, was im Tempel zu Jerusalem wichtig war als Grundlegendes und Grundsätzliches, das darf natürlich auch in jedem Kirchgebäude des Herrn nicht fehlen, dass man immer wieder sich vor Augen stellt, dass der Herr hilft, von der Hilfe des Herrn. Ich habe 5 Punkte mitgebracht. Erstens möchte ich sprechen über Davids Überheblichkeit. Zweitens über Davids Sturz. Drittens über Davids Schreien. Diese ersten 3 Punkte bringen uns erst dahin, bis Gott hilft. Und dann kommt es quasi zum Kern der Predigt, von Davids Hilfe als 4. Und 5. Davids Lob, von der Hilfe des Herrn. Ich möchte als Erstes sprechen über Davids Überheblichkeit. Und das spricht er selber an. Er spricht von der Hilfe des Herrn. Warum hat er die nötig? Weil er ein überheblicher Kerl ist. So heißt es. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Man kann das auch trefflicher übersetzen. Ich aber sprach in meiner Sicherheit. Er ist am Höhepunkt seiner Macht, der mächtigste Mann der ganzen Welt damals. Er hat einen Haufen Geld, Einfluss, Militär, alles ist ihm möglich. Keiner steht mehr irdisch über ihm. Er ist durch so viele Gefahren gegangen. Es war so schwierig, bis er dahin gekommen ist. Aber jetzt geht es ihm gut und er ist in Sicherheit. Und in diesem Momentum, wo all das Irdische sich so richtig passend gemacht hat, da sagt er, ich werde nimmermehr wanken. Da geht er übrigens hin, bevor er den Tempelplatz findet und dieses Lied schenkt, da sagt er, ich bin so stark, ich muss mal wissen, wie stark ich überhaupt bin. Und da sagt er zu seinem Feldherr Joab, geh mal durch ganz Israel und zähl unsere wehrfähigen Männer. Und der Joab weiß, dass das ein ganz großes Problem ist. Der will hindert, dass er sagt, nee, mach's nicht, aber David zwingt ihn so halb. Und dann muss er hin und muss zählen und stellt fest, 1,5 Millionen Männer unter Waffen. Was für ein Heer, was für eine Kraft, Wahnsinn. Aber in dem Moment, wo das raus ist, kommt Gott und verurteilt ihn. Das ist die Überheblichkeit. Als er noch der arme Hirtenjunge war, als er vor Saul fliehen musste, da hat er im Psalm 20 folgende Weisheit verarbeitet und hat geschrieben, jene verlassen sich auf Waage und Rosse, wir aber denken an den Namen unseres Herrn, unseres Gottes. Das war mal in seinem Leben, als er angefochten und bedroht war. Da hat er sich nicht auf Waage und Rosse verlassen, sondern gedacht an den Namen des Herrn und war gesegnet. Aber jetzt, wo er Waage und Rosse hat, und anfängt, sich am Irdischen zu orientieren und sich daran festzumachen, da wird er überheblich. Ich werde nimmermehr wanken. Ein sicherer Mann in einer sicheren Welt, alles eingerichtet. Und das ist die Voraussetzung, je höher man steht, desto tiefer fällt man. Und da warnt die Bibel vor dieser Überheblichkeit. Wenn wir denken, ja, was sind wir für Kerle, was haben wir Oberarme, wie dick ist das Konto voll und die Blutwerte sind so in Ordnung und meine Ehe und meine Frömmigkeit, was ich alles schon im Gebet gerissen habe halt. Ich werde nimmermehr wanken, der reiche Kornbauer, der fährt die Ernte des Jahrhunderts ein, alle Scheunen voll, betriebswirtschaftlich super erfolgreich, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt kannst du ruhig in die Rente segeln, so sagt er. Und dann sagt Gott, du Narr, heute Nacht fordere ich die Seele von dir. Überheblichkeit. Aber nicht nur bei den Weltmenschen, auch bei den Ängsten bei Jesus. Petrus, der Jesus immer wieder enttäuscht hat. Jetzt sind sie kurz vor dem, was dann passiert in der Passion und Jesus sagt ihnen, ihr werdet mir alle zur Enttäuschung werden, ihr werdet mich verlassen, dann steht er auf. Und wenn alle Ärgernis an dir nehmen, doch ich nicht. Guck mich mal an mit meinem Schwert, mit meinem Oberarm und meinem Glauben an dir, ich nicht. Und alle Jünger, die dabei sind, das steht dann drin, nicht nur Petrus hat verleugnet, halt sagen, wir genauso. Sie sagten alle das Gleiche. Und was sagt Jesus? Petrus, noch in dieser Nacht, ehe der Herr zweimal gekräht hat, wirst du mich verleugnen. Auch so eine geistliche Überheblichkeit. Und weil wir geistlich überheblich sind, weil wir uns an den irdischen Dingen, an uns selber orientieren und wir denken, ich werde nimmer mehr wanken, hat der Teufel leichtes Spiel. Und das ist das Erste, was wir mitnehmen wollen aus diesem Psalm, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir denken, wir haben es drauf, wir können es, wir richten es und ich habe alles im Griff. Ich werde nimmer mehr wanken, ich wohne ganz sicher. Dann kommt ganz schnell der Sturz. Und damit sind wir beim Zweiten. Der Sturz, warum wir dann hilfsbedürftig werden. Wir sind überheblich und dann lässt Gott es zu, dass wir stürzen. Weißt du, im Vers 8, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Also hast du mich ganz groß gemacht, das hat er nun erkannt, dass er es nicht war, sondern der Herr. Aber als du dein Antlitz verbargst, da erschrak ich. Jetzt hat er sein Volk zählen lassen. Er hat die Zahl und er weiß, wie stark er ist. Und dann kommt Gott und sagt zu ihm, für diese Sünde musst du jetzt aussuchen, wie ich dich bestrafe. Und es wird sehr hart. Entweder habt ihr 3 Jahre Hunger oder 3 Monate musst du auf die Flucht oder 3 Tage geht die Pest. David, der ist so ein ganz nüchterner, der sagt, na, das eine ist zu lang, das andere möchte ich nicht, ich nehme die Pest. Aber die wütet so brutal, dass sofort 70.000 Menschen sterben. Es ist ein Wahnsinn. Und er guckt in den Abgrund, dass er dann selber sagt, Herr, nimm mich, bewahre das Volk, ich will jetzt sterben. Er merkt auf einmal, ich bin nichts mehr. Ich kann nichts tun mit aller meiner Militärmacht, mit all meinem Geld, nichts mehr. Ruckzuck muss er das erleben. Eben noch der ganz Starke, ganz überheblich, was bin ich für ein Typ. Und auf einmal nichts mehr, der Boden unter den Füßen ist weg. Das hat er übrigens häufiger in seinem Leben erfahren. Wie von einem Moment auf den anderen alles anders wird. Dass sein Sohn Absalom, alles ist in Ordnung, er ist richtig dick drin, wie die Mahl im Speck ist David da in seinem Königtum. Und dann erhebt sich sein eigener Sohn, den er liebt, gegen ihn. Und er muss fliehen mit so ein paar Männchen halt aus Jerusalem raus, wie ein getretener Hund. Eben noch der ganz große König und jetzt auf der Flucht, wo sein eigener Sohn ihn umbringen will. Nicht nur das gesellschaftlich-politische Desaster, auch familiär. Was ist das für jemand, wenn man sagt, der eigene Sohn trachtet mir nach dem Leben. Was für ein Sturz, Davids Sturz. Und auch das ist etwas, was die Bibel immer wieder erzählt, dass auch die großen Männer der Bibel stürzen, die eben noch denken, sie sind die Superstars und alles ist so sicher, ich bin der sichere Mann in der sicheren Welt und alles funktioniert und dann geht es auf einmal mit einer Sekunde zur anderen ganz anders. Elia, der radiert eben noch die Baalspriester am Karmel auf, läuft 40 Kilometer vor dem Wagen des Königs her, der erbetet das große Unwetter. Was für ein vollmächtiger Mann. Und dann ist diese Königin, die Frau, die gar keinen Einfluss großartig hat, die trachtet ihn am Leben. Und er stürzt in die tiefe Depression, liegt unter dem Wacholderbusch und heult wie ein kleines Kind. Ich will sterben, bringt doch alles nichts mehr halt. Der große Sturz des großen Elia. Petrus, der auf den Jesus die Gemeinde, ich habe es eben gesagt, Verleugnung, der vor der Magd sich nicht traut, zum Namen Jesu zu stehen, der den Herrn verleugnet, der große Sturz. Wird immer wieder erzählt, auch beim Seewandel halt, eben guckt er noch auf Jesus, da kann er am Wasser gehen. Wie stark ist dieser Petrus? Und dann guckt er auf Wind und Wellen, auf das Irdische und er geht unter. Aber nicht nur den Männern und Frauen, die ganz nah bei Jesus sind, das droht auch immer wieder den Weltmenschen. Erzählt Apostelgeschichte 16 halt von dem Kerkermeister, der ehemalige Centurio der Armee dort halt, der Beamter war, jetzt Kerkermeister dort in Philippi. Der kriegt den Auftrag, Paulus und Silas zu foltern, kein Problem, macht er halt, er sperrt ihn ins dunkelste Loch da in seinem Knast. Sicherer Mann in einer sicheren Position, alles in Ordnung, und dann kommt das Erdbeben, die Türen geht auf und er denkt, ach du Scheiße, sind abgehauen. Will sich gerade ins Schwert stürzen, nicht? Eben noch der sichere Mann in der sicheren Welt und dann auf einmal alles dahin halten, ich war es eine Schande, ich muss mich umbringen. So macht es der Teufel. Wenn wir uns an das Irdische binden, dann kommt er und nimmt uns gefangen, dass wir den Blick verstellt haben, dass wir nicht mehr den lebendigen Gott sehen, sondern nur noch das, was uns fleischlich genommen ist. So ist es mit dem, der sich verlässt auf das Irdische. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Wer meine Worte hört und das tut, was ich sage und dem glaubt, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut, dem nichts passiert, wenn die Stürme des Lebens kommen, denn es steht fest. Aber derjenige, der das nicht tut, sich nicht auf mich verlässt, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Für einen Moment sieht es so gut aus mit all den irdischen Baustoffen. Aber dann kommt der Sturm und dann heißt es, so heißt es dort, und der Sturz des Hauses ist groß. Dann bricht alles zusammen. Verlassen wir uns aufs Irdische, kommen früher oder später die Katastrophen. Wenn wir denken, meine Gesundheit, mein Geld, meine Ehe, meine Gemeinde, halt, wie super alles läuft. Der Widersacher hat dann alle Chancen, sofort von einer Sekunde zur anderen abzuschießen. Wir müssen uns immer wieder nur allein auf den Herrn verlassen, auf ihn blicken. Er ist es, der uns heraushilft. Unser Geld, unsere Kraft, unsere Gesundheit, unsere Ehefrauen und Ehemänner, unsere Kinder, unsere Eltern holen uns nicht raus. Sie können so ein paar irdische Dinge machen, aber letztlich ist es nur der Herr, der helfen kann. Ich erzähle immer wieder diese furchtbare Geschichte von dem Merkle, diesem schwäbischen Pietisten, diesem unglaublich gläubigen Mann, der so viel Gutes für die Gemeinde getan hat, der einer der reichsten Männer Deutschlands war, Milliardär, Ratiofarm, Heidelberg Zement hier, Heiligen Damm hat dem gehört, alles so reich, der hatte mehr Geld, als wir alle zusammen jemals uns vorstellen können halt. Und dann hat er sich ein bisschen verspekuliert mit seinen VW-Aktien. Und das ist für ihn, den großen Geschäftsmann, so eine Schande. Dann hat er sich von Zug gestürzt, obwohl er gläubig war, der immer wieder seinen Glauben bekannt hat. Aber der Widersacher hatte ihn so reingebunden in all das Fleischliche, in all das Irdische, das war so groß und so wichtig, dass es dann so war, als der oben stand, dass er ihn hat stürzen können. Die Brüche kommen immer wieder vor. Wenn wir uns etwas einbilden auf das, was wir sind und auf das, was wir haben und wenn wir da die Zuflucht suchen. Ich habe eine Vorbereitung auf diese Predigt, eine Predigt eines alten Puritaner gelesen, und er hat da drin geschrieben, in dieser Predigt zu diesem Text, Gott sendet uns die Stürze unseres Lebens als Engel, die eine Botschaft an uns auszurichten haben. Sie sollen uns sagen, dass wir Gott vergessen und uns im Irdischen verloren haben und dass wir stolz und geringschätzig geworden sind ihm gegenüber. Und da steckt eine ganze Menge geistliche Wahrheit drin. Also das, was passiert an Stürzen in unserem Leben, das hat natürlich so irdisch häufig zu tun mit unserer Sündhaftigkeit, mit falschen Kalkulationen, mit falschen Wegen, die wir gegangen sind. Aber immer wieder sind diese Dinge auch ein Ruf des lebendigen Gottes zu ihm zurück. Hör auf, dich an dem Irdischen zu orientieren. Komm zu mir. Nimm deine Zuflucht ganz bei mir. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch momentan in so einer Orientierungsphase, wo du anfängst, dich an den falschen, irdischen, fleischlichen Dingen zu orientieren. Da ruft Gott, lass das. Verlass dich nicht auf deine Gesundheit, nicht auf deinen Ehepartner, nicht auf dein Geld. Verlass dich allein auf mich. Ruf zu mir, schrei zu mir. Und das ist der dritte Punkt der Predigt, Davids Schreien. Als das passiert ist, nach seiner Überheblichkeit, nach seinem Sturz, dieses Furchtbare, was passiert, da geht er hin und schreit. So heißt es im Vers 3, Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Er hat geschrien. Schreien ist ja so etwas, was wir, wenn wir Eltern sind, den Kindern untersagen. Also wenn wir so einen Fünfjährigen haben, der da rumschreit, sagt man, also so gehen wir nicht miteinander um hier bei uns im Haus, nicht? Also so reden wir nicht miteinander. Weil da verbieten wir das. Oder wenn wir was in der Schule sind, da so ein Schüler in der zweiten Klasse anfängt rumzuschreien, da erklärt der Lehrer eben, dass das so nicht funktioniert. Aber die Bibel findet das gut, wenn Leute schreien. Und hier geht es jetzt nicht primär um die Lautstärke, dass ich sage, ich muss da mit meiner Stimme 120 Dezibel gar erreichen, sondern es geht darum, um diese Ganzheitlichkeit, dass man mit dem, was man sagt, ganz bei dem ist, was man ausdrückt und alles andere außen vor lässt. Ich hatte neulich im Urlaub in der Nachbarschaft jemanden wohnen, war ein kleines Kind, und das hatte sich verletzt. Und dieses Kind hat nur geschrien, weil es sich verletzt hatte. Und da war nichts anderes, die Mutter, die versuchten alle zu trösten, der war nur bei seinem Schmerz. Aua, 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 die konnten nichts machen halt, der war so komplett. Und das ist mein Schreien, komplett nur noch da sein, alles andere um mich herum ausblenden. Nur das ist jetzt wichtig, das ist ja so, wenn wir wirklich so schreien aus tiefstem Herzen, so auch aus Aggressivität, da ist nur noch dieses eine, worum es jetzt geht. Und das ist das, was die Bibel möchte, dass wir tun im Blick auf Gott. Dass wenn wir ein Problem haben, wenn wir Hilfe brauchen, dass wir nicht sagen, ja, guck mal alles, was so irdisch möglich ist, meine Lebensversicherung, mein Nachbar, meine Ehefrau, der Pastor und sonst irgendetwas halt, die sollen mir alle so menschlich irdisch helfen. sondern dass wir schreien zu Gott, dass wir sagen, das ist die primäre Quelle meiner Hilfe. Wir haben eben die Geschichte von Bartimäus gehört. Ne? Der schreit zu Jesus, so heißt es in der Geschichte. Er schreit zu Jesus, Herr, erbarme dich. Und dann kommen die anderen um ihn rum und sagen, nee, nicht so funktioniert es nicht. Und was passiert? Er schreit noch viel mehr. Das ist so eine Schlüsselstelle in dieser Geschichte. Und dadurch erwirkt er die Gnade Gottes. Der lässt sich nicht von seinem Schreien abbringen. Und so ist es in vielen Geschichten mit Jesus. Die kanaanäische Frau, deren Kind krank ist, die schrie zu Jesus. Die kommt nicht so ein bisschen so und macht nebenbei noch ein bisschen, was weiß ich hier, weiter stricken oder was weiß ich hier, das Butterbrot schmieren. Nein, die ist ganz dabei, schreit zu Jesus. Im Alten Testament, als da der Untergang Ninives angekündigt wird, da sagt der König, lasst uns alle rufen mit aller Macht zum Herrn. Das meint genau dieses Schreien. Rufen mit aller Macht zum Herrn. Vielleicht lässt er sich dann doch erweichen und barmherzig sein. Joel wird gesagt, in Joel 1 wird dem Volk gesagt, um die Strafe Gottes abzuwenden, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die ältesten Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. Also das müsst ihr mal nachgucken, in der Konkordanz findet ihr immer wieder, dass das Volk Gottes aufgerufen wird zum Schreien. Noch eine Stelle vielleicht, Offenbarung 6, da heißt es von den Heiligen, die umgebracht worden sind um des Zeugnisses für das Wort Gottes. Das heißt, die sind dann vor dem Herrn und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger. Also auch diese ganz besonderen Menschen in der besonderen Nähe von Gott, die schreien zum lebendigen Gott. Wir sollen schreien. Und David schreit hier auch in seiner Not, nur noch zum Herrn. Und das Interessante ist, was er schreit. Was schreit er? Er schreit, Herr, höre und sei mir gnädig, Herr, sei mein Helfer. Und das ist das Erste wichtig, er schreit den Namen des Herrn. Denn hier steht im Urtext Jahwe. Der ruft nicht irgendwie, lieber Gott, wenn es dich gibt. Der ruft auch nicht irgendeine Macht an, sondern er ruft den an, bei dem Hilfe zu finden ist. Den lebendigen Gott. Wir müssen, wenn wir schreien, schon den Namen ausschreien, der über alle Namen ist. Jesus. Jesus ist ja Jahwe-Name, heißt ja Jahwe rette. Jesus. Jahwe. Die Bibel verheißt, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören und bin bei ihm in der Not. Psalm 91. Wir sollen beim Schreien seinen Namen sagen. Das ist so wichtig, wenn ihr betet. Betet immer im Namen Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Kein anderer Name, kein anderer Name ist heil. Das ist wie wenn ihr telefonieren wollt, wollt die Polizei anrufen. Dann müsst ihr die 110 wählen. Da könnt ihr nicht irgendwas anderes tippen, da müsst ihr diese Nummer wählen, wenn ihr hier in dieser Welt Hilfe bekommt. Wenn ihr sonst irgendwie rumfummelt und schreit ins Telefon, Polizist, hilf mir, kann dir keiner helfen, dann musst du die richtige Nummer wählen. Du kannst auch, ich sage jetzt mal, eine Kurzwahlnummer machen. Es gibt ja so, du drückst die 1, dann wählt das automatisch und da ist dann aber die 110 hinterlegt. Das ist so, wir müssen nicht notwendigerweise immer den Namen Jesus sagen. Wir können auch sagen, Herr. Aber wir müssen wissen, wer der Herr ist, was dahinterlegt ist. Jesus, Jesus, Jesus. Und wehe dem, der betet, ohne zu Jesus zu beten. Es ist nur Heil im Jesus. Da betest du irgendwo hin, du holst dir irgendwelche anderen Mächte in dein Leben hinein. Jesus, Jesus, kein anderer Name. Das ruft hier auch David. Damals noch Jahwe, Verborgener. Den Namen müssen wir anrufen. Ich sage das immer wieder so ein bisschen platt halt, wenn ich über den Namen Gottes spreche in den Anrufungen der Gebete. Jeder Hund auf der Straße hat einen Namen. Jeder. Und wenn du einen Hund rufen willst, musst du seinen Namen rufen. Mein Hund heißt Kato, der kommt, wenn du Kato rufst. Wenn du da irgendwie Senta rufst oder Gypsy, da fragen sonst irgendwas, kommt der nicht. Aber wenn er seinen Namen hört, da kommt er, hat er verstanden. Und so auch bei Gott, wir müssen ihn mit seinem Namen anrufen, das ist so wichtig. Bitte betet im Namen Jesus immer, immer wieder, das will ich gerade denen sagen, die noch nicht im Glauben sind. Wenn du Hilfe Gottes brauchst, bete im Namen Jesus. Und was schreit da noch hier der David? Nicht nur, dass er den Namen rausbrüllt, er schreit um das Erbarmen. Um das Erbarmen. Sei mir gnädig. Sei mir gnädig. Der sagt nicht, ich bin der große König David. Ich habe so viel drauf. Ich habe so viel Schlachten für dich. Ich habe damals den Goliath ausradiert. Und was ich gemacht habe mit den Philistern und die Ammoniter. Welche Siege ich errungen habe. Nix. der sagt, ich bin, und das bedeutet, das sei mir gnädig, ich bin ein verlorener Sünder, schenk mir deine Gnade. So müssen wir zu Jesus rufen. Nicht kommen hier mit stolz geschwellter Brust wie der Pharisäer im Tempel, was ich für ein Kerl bin und ich faste zweimal die Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Ich bin der Superstar. Nein, wir müssen sein wie der Sünder, der sich auf die Brust schlägt und sagt, sei mir Sünder gnädig. Ich bin nichts, ich bin ein schwacher Kandidat. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe nichts drauf. Ich bin eine Enttäuschung für dich. Bitte hilf mir. So müssen wir schreien. Das meint das. Sei mir gnädig. Und dann bekommen wir die Hilfe des lebendigen Gottes. Und damit kommen wir zum vierten und zum eigentlichen Kern dieser Predigt, die Hilfe Davids. Darum geht es ja heute in diesem Gottesdienst, dass der Herr heraushilft, dass er seine Engel sendet. So heißt es hier im Vers 12, du hast mir meine Klage verwandelt in Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und hast mich mit Freude gegürtet. Er war ganz tief drin, er war überheblich, er ist gestürzt, dann hat er geschrien zum lebendigen Gott und dann hat Gott ihm geholfen. Das reflektiert er den ganzen Psalm durch. Da sagt er, was er alles an ihm getan hat. Vers 3 sagt er, Herr mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Das ist die Botschaft dieses Psalms. Wenn du körperliche Probleme hast, schrei zum Herrn. Er macht gesund. Um nicht falsch verstanden zu werden, Gott heilt nicht alle Krankheiten. Und wenn er nicht geheilt würde, dann wäre das ein Mangel von Glauben, das stimmt nicht. Aber wenn wir zu ihm rufen und schreien, wird er uns mehr helfen können als jeder Arzt, als jeder Therapeut. Davon spricht auch die Bibel. Eben haben wir gehört von Bartimäus, der wurde sehend. So viel Heilungswunder von Jesus berichtet, wie er kranke Menschen gesund gemacht hat. Hiskia, der weint und schreit zu Gott und kriegt 15 Jahre geschenkt. Also wenn du körperlich krank bist, schrei zum Herrn Jesus, er wird dir helfen. Auch wenn du psychisch krank bist, davon spricht er ja auch hier, Vers 2. Herr, du hast mich aus der Tiefe gezogen. Wir können ja nicht nur körperlich leiden, auch psychisch leiden. Sind depressiv, sind traurig, sind in Ängsten. Wenn du das hast, schreien zum Herrn. Elia, ich habe dir eben von gesprochen, der große Gottesmann, wenn diese tiefe Depression kommt, dauert eine ganze Weile, bis er dann vom Karmel bis zum Horeb kommt und wieder von Gott auf die Beine gestellt wird. Aber schrei zum Herrn. Oder wenn du Probleme hast, kann ja sein, du hast jetzt nichts Körperliches, auch nichts Psychisches halt. Du hast einfach Probleme mit anderen Menschen, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Das ist irgendetwas, was dir richtig kaputt macht. Da sagt David hier, du lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Wenn du zum Herrn rufst, dann wirst du das erleben. Du wirst dann Sieg erringen, früher oder später. Auch in den Problematiken in deiner Familie, auch in all den Schwierigkeiten, die du an deinem Arbeitsplatz hast. Vertrau zu ihm. Schrei zu dem lebendigen Gott. Und erst recht, wenn wir auf den Tod zugehen, gehen wir ja alle drauf zu. Die einen jetzt ein bisschen früher, die haben nur noch so 5 bis 10 Jahre, manche haben vielleicht noch 50 Jahre von uns, aber wir gehen ja alle auf den Tod zu. Aber ist alles kein Problem, weil wenn wir an ihn glauben, wenn wir zu Jesus schreien, ihn um unser Sein Erbarmen bitten, dann holt er uns herauf von den Toten, so heißt es hier. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt, du hast mich am Leben erhalten. So hilft der Herr. Der hilft bei körperlichen Leiden, der hilft bei psychischen Leiden, der hilft bei gesellschaftlichen Problemen zwischenmenschlichen und vor allen Dingen hilft der beim Tod. Das ist die Hilfe des lebendigen Gottes. Und das hat David erlebt. Und weil er das erlebt und erfahren hat, da bleibt ihm nur noch eins, dass er anfängt, Gott zu loben. Du hast mir meine Klage verwandelt in Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen. Und wisst ihr, wir alle, die wir hier heute Morgen sind, hier in der Kirche oder an den Geräten versammelt, wir können alle erzählen, wie Gott genauso an uns gehandelt hat, wie an David. Wie er uns geholfen hat in Krankheiten. Denk mal nach, wo du gebetet hast, wo es mit dem Rücken nicht stimmte. Oder bei der Krebsbehandlung. Wo du in Depressionen warst, in Traurigkeiten. Wo irgendeine Liebe zerbrochen war, sonst was. Wo du gebetet hast und der Herr hat alles gut gemacht. Wie er dir geholfen hat in Auseinandersetzungen mit anderen Menschen. Und dass er dir hilft angesichts des Todes, dass du keine Angst mehr zu haben brauchst. Das ist die Hilfe des lebendigen Gottes. Und wenn du das erfahren hast, dass Gott dich so herausholt aus allen Nöten. Wenn du das wirklich durch den Heiligen Geist bekommen hast, dann bleibt nur noch eins. Den Herrn loben und preisen für das, was er ist und was er an uns tut. Und das ist der fünfte und letzte Punkt der Predigt. Davids Lob. Er sagte hier, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gebürtet. Und dann sagt er, ich will dir Lob singen und nicht stille werden. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Und dann lädt er uns ein, das ist ja eine Einladung, nicht im Vers 5. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen und preiset seinen heiligen Namen. Er hat damals vor 3000 Jahren geschrieben, Zunächst mal für die, die dann als erstes in den Tempel in Jerusalem kommen, hat er aber auch für uns geschrieben, die wir hier kommen, in das Haus Gottes. Lob singet den Herrn, ihr seine Heiligen. Das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung. Also wenn ihr das ebenso erlebt habt wie der König David, dass Gott so an euch gehandelt hat, dann bitte, dann lasst uns doch zusammen diesen Gott loben und preisen. Das ist doch selbstverständlich. Also nicht, weil Pastor Latzl das jetzt fordert, oh wei, jetzt gibt es ja wieder so tolle Ratschläge für nächste Woche, weil ich alles zu tun habe, zu welchem Nachbar ich hinzugehen habe, um dem zu sagen, wie groß unser Gott ist. Nee, ich befehle das jetzt nicht im Namen Gottes. Das tut Gott auch an anderer Stelle, dass er das wirklich befehlt, nicht zu sagen, wir sollen Gott loben. Nein, hier werden wir eingeladen. Eingeladen. Preiset seinen heiligen Namen. Wenn das wirklich wahr ist, dass Gott dir in deinem Leben so sehr geholfen hat, wie du es selber weißt, ja, dann möchte ich dich einladen mit dem König David, dann mal in der nächsten Zeit diesem Gott die Ehre zu bringen. Beweg das nochmal, was alles Wunderbares in deinem Leben passiert ist. Und dann tu es in deinen Gebeten, tu es vor deinen Nachbarn, tu es sonst wo, aber bring ihm die Ehre, den Lobpreis. Und zwar nicht so ein bisschen nur so, was weiß ich, so 3-4 Minuten, sondern die ganze Zeit. David sagt, ich will nicht stille werden. Ich will nicht stille werden, will nicht aufhören damit. Deshalb hat er so haufenweise Psalmen geschrieben, so viele Lob- und Dankpsalmen, weil er so viel super Tolles erlebt hat. Und Gott hat ihn dazu bewegt. Die Frage ist, was bewegt uns denn Gott, wenn wir seine Hilfe erlebt haben? Wir sind ja sehr vergessliche Menschen. Wir gucken immer wieder nach vorne und dann rechnen wir immer wieder, wie es denn werden wird und wie Gott eingreifen könnte und sonst irgendetwas mit den Problemen, die noch kommen, aber vergessen häufig all das, was er schon all den Jahren und Jahrzehnten getan hat. Also ich darf euch das sagen, wenn ich mal eine Zeit habe, beispielsweise beim Jagen, wenn ich dann irgendwie mal wirklich so eine Stunde am Hochsitz sitze, habe nichts anderes, gucke nur so auf so eine düsige Wiese raus und fange dann an zu beten und fange an, Gott zu loben und zu preisen und erzähle nochmal alles so auf, was alles passiert ist. Da reicht so eine Stunde nicht. Was Gott in meinem Leben getan hat, du wirst, das wird immer mehr, das wird immer mehr. Und dann kommst du nochmal ins Nachdenken und denkst, und hier noch, und das war in der Schule, das war in der Uni, das war dort. Und ach du liebe Zeit, wo der Herr überall gewesen ist, wie er dir herausgeholfen hat. Und da bin ich froh, dass mich David noch einmal ermutigt, mit diesem Psalm zu sagen, Mensch Olli, nimm dir nochmal häufiger Zeit, nicht nur beim Jagen, auch sonst einfach nochmal, brich nochmal eine Zeit rein, wo du einfach ihm die Ehre gibst, halt, wo du ihn lobst und preist für alles, was er für dich getan hat. Und wenn man das macht, da wird man, so ist dieses wunderbare Bild hier, mit Freude gegürtet. Wenn man nochmal reflektiert, wie wunderbar das ist, an der Seite des lebendigen Gottes sein zu dürfen, der einen heraushilft, dann wird man im Loben und Danken mit Freude gegürtet. Wenn man dann das Amen spricht, da geht es einem so richtig gut. Das ist so ein Seelendoping, was man dann bekommt. Loben und Danken, das macht einen so glücklich und froh, wenn man weiß, was für einen wunderbaren Gott einen hat, der einem hilft, der einem beisteht. Aber das geschieht und eben durch das Danken und das Loben. Und dazu will uns David hier aufrufen. Von der Hilfe des Herrn. Davids Überheblichkeit, Davids Sturz, Davids Schreien, Davids Hilfe, Davids Lob. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Loben und Danken über seine Hilfe segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.